und herzlich willkommen zu Grünzeugs, unserem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina. Heute bei mir sind Kim, unsere Fraktionsvorsitzende hier im Koblenzer Stadtrat, und Fabian, Mitglied des Landtags und unter anderem Sprecher für Klimaschutz und Energie, worum es sich heute hauptsächlich drehen soll bei uns. Hi, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der Schnellfragerunde rein. Und zwar, welches war denn bisher euer liebstes Konzert, eure liebste Konzerterfahrung, die ihr hattet?
Ja, herzlich willkommen erstmal und danke, dass ich da sein darf. Für alle, die es nicht wissen, ich höre leidenschaftlich gern Hard Rock und Heavy Metal und von daher war es Iron Maiden.
Also ich war bisher auf total wenigen Konzerten, irgendwie auf 4 oder so und zweimal von Machine Gun Kelly und deswegen Machine Gun Kelly.
Okay. Direkt weiter. Euer Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
Koblenz.
Das Fußballstadion in Mainz.
Sehr schön. Und dann Haustürwahlkampf oder Wahlkampfstand?
Haustürwahlkampf.
Haustürwahlkampf.
Und die vierte Frage. Friendship Bracelets auf jeden Fall oder cringe?
Ich habe da Definitionsbedarf tatsächlich. Und zwar, meinst du hier die, ja okay, die finde ich gut, also diese Taylor Swift Armbändchen finde ich gut, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob du so normale Freundschaftsbänder
meinst. Nee, bei Friendship Bracelets war das schon sehr auf Taylor Swift und jetzt, was ja auch bei uns in den Grünen ein bisschen
sehr, sehr toll
eingegangen
ist. Finde ich, ist der beste Trend seit langem.
Ja, ich verstehe irgendwie, also ich bin kein Taylor Swift-Fan und deswegen verstehe ich diesen ganzen Hype darüber irgendwie nicht so.
Mein Gott.
Aber ich finde es auch ganz cool.
Okay. Hast du denn, du hast keins an?
Nein.
Du hast keins an.
Ich habe irgendwie nie was
an. Nein. War auch eine klare Aussage.
Normalerweise habe ich eine Uhr, aber die ist auch schon seit mehreren Jahren defekt. Aber die habe ich jetzt pünktlich.
Seit mehreren Jahren.
Zu Weihnachten, ja, habe ich sie zur Reparatur gebracht.
Okay. Das heißt, du hast auf der letzten LDV oder auf der BDK keine.
Doch, auf der BDK hatte ich so ein Robert-Bändchen, genau.
Ja, okay.
Kein Team-RLP-Bändchen.
Nee, die haben leider nicht den Weg zu mir gefunden. Oh. Irgendwie.
Okay, vielleicht müssen wir das aber noch ändern.
Wäre,
das geht ja so nicht.
Du gehörst doch ins Team-RLP.
Ja.
Okay, dann weiter. Beschreib mal die Grünen in 3 Hashtags.
Klimaschutz, Verantwortung, Vielfalt.
Hashtag Klimaschutz, Hashtag Zukunft und Hashtag Innovation.
Alles klar. Dann starten wir doch direkt mal thematisch rein. Ich habe ja jetzt schon gesagt, du bist Sprecher unter anderem für Klima und Energie. Vor kurzem wurde ja das Landesklimaschutzgesetz im Ministerrat beschlossen. Kannst du dieses Gesetz mal kurz erläutern? Worum geht's da? Was ist das?
Ja, ganz kurz, ist schwierig.
Gerne
aber
auch ein bisschen länger.
Du hast viel Zeit.
Oh. genau, also erstmal zu meinem Hintergrund. Ich habe ja, bin seit 21 im Landtag, 2021, und habe auch davor erneuerbare Energien und Energiewirtschaft studiert. Deswegen macht mir das sehr, sehr viel Spaß, auch die Themen im Landtag zu beackern. Und beim Landesklimaschutzgesetz, da geht es quasi darum, dass das Land Rheinland-Pfalz mit der Regierung und der Landesverwaltung sich eigene Klimaziele gibt. Wir haben aktuell schon ein Landesklimaschutzgesetz seit 2014. Das hat dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da steht unter anderem noch drin, dass Rheinland-Pfalz bis 2050 klimaneutral werden will. Und wir sind bei der Landtagswahl 2021 mit dem Ziel angetreten, dass das eben viel früher ist, weil es auch aufgrund der Klimaberichte einfach klar ist, wir können nicht bis 2050 warten, um klimaneutral zu werden. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag, den wir dann festgehalten haben, dass wir das Klimaschutzgesetz novellieren, uns neue Klimaziele geben, aber auch einen umfassenden Steuerungsmechanismus geben. Und das Landesklimaschutzgesetz wurde deswegen, soll novelliert werden, und deswegen hat der Ministerrat jetzt einen Beschluss gefasst, wie es novelliert werden könnte. Es ist noch nicht final beschlossen, das macht der Landtag. Und es steht drin, dass wir bis 2040 spätestens klimaneutral werden wollen. Und im Klimaschutzgesetz ist auch quasi festgelegt, wer für welchen Bereich Verantwortung hat. Wir haben hier Ministerien, die haben in unterschiedlichen Bereichen Zuständigkeiten, wie zum Beispiel Energiepolitik, aber auch Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik, Landwirtschaftspolitik, Wald und. Und das heißt, jedes Ministerium hat eigentlich, oder die gesamte Landesregierung ist dafür verantwortlich und nicht nur allein das Klimaschutzministerium. Und deswegen sollen Verantwortungsbereiche definiert werden. Und es sollen auch Zwischenziele definiert werden auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040, wie viel Emissionen das Land in den Jahren 2030, 2035 und am Ende auch 2040 noch ausstoßen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch ein Kontrollmechanismus und ein Steuerungsmechanismus festgelegt wird, dass quasi jährlich über das Statistische Landesamt gemessen wird, wie viel CO2, wie viel Treibhausgase in Rheinland-Pfalz ausgestoßen wurden und darauf aufbauen dann eben auch ein sogenanntes Maßnahmenregister festgelegt wird, wo dann auch Maßnahmen, die die Landesregierung trifft, gefasst werden, wie wir die Ziele auch einhalten können. Und das ist auch neu. Und es sind noch ein paar andere Dinge neu, auf die kann ich aber auch gleich nochmal eingehen. Aber jedenfalls ist ganz wichtig, wir wollen bis spätestens 2040 klimaneutral werden und es gibt auch Zwischenziele dahin. Es gibt auch für das Jahr 2040 Sektorziele, wo genau festgelegt wird, diese Emissionen darf noch Verkehr haben, das darf noch Wirtschaft haben, das Landwirtschaft und der Wald und die Energie und so weiter und so fort. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Gesetz für uns Grüne und wir wollen das im kommenden Jahr auch sehr bald dann verabschieden im Landtag.
Okay. Wann findet das ungefähr statt? Weißt du das schon?
Also unser Ziel ist auf jeden Fall noch vor den Sommerferien 2025.
Ja. Das ist doch immer schön. Immer wenn man so sagen kann, so im ersten Halbjahr ist ja doch ganz nett fürs neue Jahr.
Ja.
Für das anlaufende Jahr. Dann würde ich gerne nochmal auf KIPGI eingehen. Das ist eine super Errungenschaft eigentlich und das ist ja auch super gerade für die Kommunen.
Ja.
Und zwar wurde KIPGI…
Vielleicht sollen wir noch erklären, für was steht denn überhaupt KIPGI?
Darauf wäre ich jetzt direkt gekommen. Genau, das könnt ihr direkt als erstes machen. Erklären, wofür steht KIPGI überhaupt? Warum ist das so toll für die Kommunen und was wir vielleicht auch direkt hier in Koblenz damit anfangen können?
Dann darfst du vielleicht gerne erklären, was ist es und ich erkläre dann, was machen wir in Koblenz damit.
Gerne. Gerne. Also KIPGI steht für Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation. Das Land Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2021, 2022 auch einen guten Überschuss erwirtschaftet, auch aufgrund von Steuereinnahmen eines Mainzer Unternehmens. Und dann hat man gesagt, man legt nicht alles in die Rücklagen, sondern man gibt auch was den Kommunen zurück für den Klimaschutz. Weil am Ende sind es ja auch die Kommunen, die vor Ort Klimaschutz voranbringen. Windräder ausbauen, Solarenergie ausbauen, aber eben auch die Verkehrswende voranbringen, Flächen entsiegeln und so weiter und so fort. Da können die Kommunen sehr viel machen. Und dann hat man gesagt, wir machen ein Paket für 250 Millionen Euro, von denen 180 Millionen direkt an die Kommunen ausgegeben werden über einen Einwohnerschlüssel. Und dann können die Kommunen sich aus einem breiten Strauß an Maßnahmen etwas aussuchen, was sie mit dem Geld bei sich machen wollen. Das kann sein, Gebäude sanieren, Beleuchtung austauschen, Heizungen sanieren in kommunalen Gebäuden, Investitionen in die Verkehrswende vor Ort, in den Nahverkehr und so weiter und so fort. Und da muss einfach nur der Rat das beschließen, was sie machen wollen und dann das Geld beantragen. Und das wurde super angenommen. Alle Kommunen, 196, konnten Anträge stellen, haben das auch gemacht. Und aktuell werden die ganzen Projekte umgesetzt und das Geld verausgabt quasi.
Ja, und ich sag mal, was Koblenz davon bekommen hat, und zwar fast 5 Millionen Euro, was wirklich großartig war. Wir haben da viele PV-Projekte drüber in Gang gesetzt. Zum Beispiel auch, was nächstes Jahr kommen soll, ist die PV-Anlage auf dem neuen Moselbad auch nochmal. Also das ist ein großes Projekt. Und Mobilitätsstationen. Und das hatten wir Grüne ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder gefordert, auch im Rat beantragt. Und die werden damit jetzt auch umgesetzt. Mobilitätsstationen sind zum Beispiel an Knotenpunkten, dass der Umstieg auf ÖPNV mit Radverkehr halt besser vernetzt wird. Und da freue ich mich total drauf, weil da gibt es viele, viele wichtige Schritte im nächsten Jahr.
Was ja, glaube ich, auch super war bei dem Projekt, dass es sehr unbürokratisch gelaufen ist.
Ja.
Ist ja auch nicht immer
genau.
Also der Weg ist in der
Politik. Sehr unbürokratisch. Das heißt, wie gesagt, die Kommunen konnten sich aus einer sogenannten Positivliste Maßnahmen aussuchen, mussten dann bei sich vor Ort beschließen im Rat, welche Maßnahmen wollen wir machen, was kostet das und haben dann das Geld beantragt. Und wenn ihre Maßnahmen zu denen der Positivliste gepasst haben, dann bekommen sie den Bescheid überreicht und können da mitmachen.
Sehr schön. Vielleicht, Kim, was ist denn in den letzten Jahren generell so zu dem Thema Klimaschutz bei uns in Koblenz noch gelaufen, abgesehen von den KIPGI-Projekten?
Tatsächlich total viel, weil wir hatten jetzt gerade in der Zeit vor der letzten Kommunalwahl hatten wir ja auch eine tolle Mehrheit in Koblenz, wo wir viele Dinge wirklich in dem Bereich auf den Weg bringen konnten. Wir waren ja als stärkste Fraktion 2019 in den Rat eingezogen und haben damals auch einen Klimanotstand beschlossen und damit auch sehr, sehr viele Maßnahmen nochmal. Zum Beispiel, dass im Stadtgebiet nochmal 300 Bäume gepflanzt werden müssen. Das ist mittlerweile auch umgesetzt. Oder dass bis 2030 50% CO2-Einsparungen laufen müssen. Dann auch nochmal viel im Radverkehr. Ich glaube, das ist das, was am meisten sichtbar geworden ist in Koblenz, weil Koblenz ja wirklich vor 2019 katastrophal war vom Radverkehr. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt ist es gut, das ist es auch nicht, aber wir sind halt auf einem guten Weg. Ne? Also wir waren jetzt, letztes Jahr kam ja nochmal so eine Studie raus, wo die rheinland-pfälzischen Städte miteinander verglichen wurden in Schulnoten und wir hatten vorher eine 5 und haben jetzt eine 4-, aber...
Oh, es geht aufwärts.
Langsam, aber stetig hoffentlich.
Ja, aber was interessant war tatsächlich doch, dass wir die Kommune waren, die am allermeisten aufgeholt hat Kilometern Radverkehr Wege. Ne? Also es war schon ein gutes Zeichen, auch wenn es quasi jetzt immer noch vergleichsweise schlecht insgesamt ist, haben wir schon viel, viel gemacht in Koblenz und es wird auch viel jetzt weiter passieren. Dann die Einführung damals noch der Klimaschutzkommission, mittlerweile ist es ja der Klimabeirat, aber wo wir eben auch Expertinnen und Experten dazu bekommen, die dann halt sagen, bei der Mobilitätswende wäre es zum Beispiel gut, wenn wir noch das und das machen oder beim Ausbau von erneuerbaren Energien oder sowas, die mit eingebunden werden, was total wichtig und sinnvoll ist. Und ja, da haben wir viel für gekämpft tatsächlich und auch jetzt ja nochmal für gekämpft, weil ja ein paar Konservative, gerade FDPler, immer der Meinung sind, ach, das brauchen wir doch alles nicht. Und die wären ja selbst die Experten und bräuchten keine Experten, die ihm noch was erklären in Richtung Klimaschutz. Genau. Dann Ausbau Ladeinfrastruktur, die ist immer noch nicht super, aber auch da geht es voran. Genau, und dann PV-Anlagen auf Dächern. Ne? Also das ist tatsächlich gerade auf den öffentlichen Gebäuden wirklich extrem gewesen, was da ausgebaut wurde in den letzten Jahren. Ja.
Dann vielleicht würde ich gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar ist der Bericht der Bundeswaldinventur veröffentlicht worden und zeigt, dass es unseren Wäldern sehr, sehr schlecht geht. Was hat denn das Thema Waldschutz mit Klimaschutz zu tun? Unter anderem spielt das ja auch in Koblenz eine Rolle. Aber vielleicht erstmal generell.
Ja, also ich kann auch nochmal zum Klimaschutzgesetz zurückkommen. Das ist ja nicht nur so, dass wir gucken, wo müssen wir weniger Treibhausgase ausstoßen, sondern wir haben ja auch den sogenannten LULUCF-Sektor. Das heißt, das ist der Sektor Landwirtschaft und Wald, also quasi, ich sage jetzt mal, der natürliche Klimaschutz, das heißt, wo die Natur CO2-Emissionen oder quasi CO2 aufnimmt über die Photosynthese. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil wir auch mit negativen Emissionen planen. Und je schlechter es dem Wald geht, desto weniger kann er CO2 quasi kompensieren. Und wir haben jetzt schon die Bundeswaldinventur gehabt, wo quasi als Ergebnis rauskam, deutschlandweit ist der Wald keine CO2-Senke mehr, sondern eher eine CO2-Quelle. Das heißt, durch absterbende Bäume und so weiter und so fort wird mehr CO2 freigesetzt. In Rheinland-Pfalz ist das nicht mehr so, ist es nicht so. Wir sind noch eine CO2-Senke und das hat auch damit zu tun, dass wir in Rheinland-Pfalz schon seit weit über 30 Jahren nachhaltige Waldwirtschaft praktizieren. Das heißt, schauen, dass immer die nächsten Generationen an Bäumen schon im Wald stehen, bevor Bäume gefällt werden und dass wir vor allem auf klimastabile Mischwälder setzen. Und das hat damit zu tun, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel eben auf die Fichte gesetzt wurde, so als Brot- und Butterbaum, der schnell wächst und schnell Holz produziert. Aber die ganzen Fichtenplantagen kommen halt einfach null mit dem Klimawandel und der sag ich mal, Hitze- und Dürrephasen im Sommer, klar. Wir hatten dann den Hitzesommer 2018 und auch die darauffolgenden Jahre, wo einfach die Hitze den Bäumen so zugesetzt hat, dass die ganz schnell einfach vom Borkenkäfer aufgefressen werden konnten und dann wir hektarweise Brachflächen im Wald hatten, die jetzt auch alle wieder aufgeforstet und wieder verjüngt werden müssen, also dass da junge Bäume nachwachsen. Und die können natürlich bei weitem jetzt auch nicht so viel CO2 kompensieren wie so ein 50 Jahre alter Baum, der halt schon steht. Von daher ist das super wichtig, dass der Wald, sag ich mal, eine CO2-Senke ist, aber der hat ja noch viel mehr Faktoren. Der hat ja auch eine kühlende Funktion, gerade jetzt die Stadtwälder um die Innenstädte drumherum kühlen in den Hitzesommern ab. Sie speichern auch Wasser, was beim Thema Starkregenvorsorge ja super wichtig ist. Und sie sind natürlich eine Biodiversitäts-Hotspot und liefern auch wichtige Ökosystemfunktionen und Dienstleistungen, aber haben natürlich auch mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz auch einen Wirtschaftsfaktor. So viel erstmal im Allgemeinen, aber in Koblenz, ihr habt ja auch einen Stadtwald, wo ihr wahrscheinlich auch im Stadtrat öfter diskutiert, wie ihr da umgeht, oder?
Ein-, zweimal. Ja, also genau. Das ist momentan ja auch wieder Thema und wir befassen uns sehr intensiv damit, in welche Richtung es auch mit unserem Stadtwald gehen soll, aber vielleicht auch nochmal auf einen Beschluss aus der Vergangenheit. Auch da hatten wir mit dem Klimanotstand nochmal beschlossen, dass 200.000 Bäume nochmal gepflanzt werden und unser Wald nochmal aufgeforstet wird. Also da sind wir auf einem guten Weg und in die Richtung soll es auch weitergehen, ne? Also dass unser Wald stabil bleibt und halt, wie Fabian jetzt auch gesagt hat, ne, es wird wärmer und auch gerade in unserer Region wird es wärmer, ne? Also Koblenz ist ja auch vom Klimawandel besonders betroffen am Rhein, sind alle Städte schon mehr erwärmt als an anderen Orten in Deutschland und deswegen müssen wir gucken, dass wir auch unseren Wald gesund halten und da geht's nächstes Jahr weiter in spannende Entscheidungen.
Was brauchen wir denn in Zukunft, also vielleicht nicht nur was den Waldschutz angeht, sondern auch Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen von der Bundesebene, um halt eben umfassend und auch effektiv Klimaschutz betreiben zu können?
Ja, also die alte Bundesregierung hat auch schon gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich viel auf den Weg gebracht, viel entbürokratisiert und beschleunigt, was die, sag ich mal, die unionsgeführte Regierung einfach liegen gelassen hat. Also da wurde sehr viel dafür gesorgt, dass jetzt auch der Ausbau der erneuerbaren Energien richtig schnell vorangeht. Gerade bei der Photovoltaik funktioniert das schon gut, aber die Windenergie kommt jetzt auch immer mehr in Fahrt. Wir haben beispielsweise das Gesetz, das Windenergieflächenbedarfsgesetz vom Bund, der den Ländern vorschreibt, dass bestimmte Flächenanzahlen für die Windenergie ausgeschrieben werden müssen. Wir haben ein erneuerbaren Energiengesetz, wo jetzt die erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse stehen. Wir haben bei der Photovoltaik, auch bei dem ganzen Thema Balkonsolar, super viele Vereinfachungen erlebt. Und natürlich auch die Wärmewende, die in Schwung gekommen ist. Alle Kommunen machen jetzt Wärmeplanungen oder haben es schon abgeschlossen, wie Koblenz, soweit ich weiß.
Genau, das ist eigentlich voll das wichtige Projekt noch, was ich eben ausgelassen habe. Die kommunale Wärmeplanung, die ja bei uns jetzt im Herbst auch vorgestellt wurde und auch jetzt in die Umsetzung geht. Also es ist wirklich ein Wahnsinnsschritt, den wir schon vor quasi Pflicht erfüllt haben.
Okay. Ja, ja, ihr müsstet ja erst theoretisch bis Juni 26 fertig sein.
Genau.
Und wenn ihr es jetzt schon seid, dann habt ihr einen großen Vorsprung.
Genau. Und also darauf wollen wir uns jetzt auch nicht ausruhen, sondern so schnell wie möglich quasi in die Umsetzung gehen.
Ja. Also da hat die Bundesregierung halt super viel gemacht. Was leider nicht geklappt hat, was wir eigentlich auch für uns vorgenommen hatten, war ja das sogenannte Klimageld. Das heißt, dass Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, also dass wir Gas, Öl, Diesel und Benzin besteuern, weil es ja eine klimaschädliche Wirkung hat, dass wir da Einnahmen wieder zurückgeben an die Bevölkerung. Das ist ein unglaublicher Mechanismus, weil in der Zukunft, unglaublich wichtiger Mechanismus, weil in der Zukunft ja die CO2-Bepreisung immer weiter ansteigen wird. Und so hatte man über ein Klimageld eine soziale Abfederung des Ganzen. Das heißt, in der Regel sind es ja auch die Haushalte, die weniger Einnahmen haben, die auch weniger CO2 emittieren, und somit hätte man da auch eine, sag ich mal, eine umverteilende Wirkung, dass Menschen, die mehr CO2 ausstoßen, dann auch quasi auch eine höhere CO2-Abgabe zahlen und dann aber auch weniger wieder zurückbekommen, als welche, also im Verhältnis zu dem, was sie zahlen, im Verhältnis zu Haushalten mit kleinerer CO2-Ausstoß. So, und das wäre super wichtig, dass es eigentlich bald kommt, und ich hoffe einfach mal, dass es in der nächsten Bundesregierung kommt, weil das einfach für die soziale Akzeptanz von Klimaschutz unerlässlich ist.
Nicht nur für die Akzeptanz, sondern auch für soziale Gerechtigkeit.
Das stimmt.
Ne? Also es ist ja auch eine Frage von Gerechtigkeit, und viele Menschen ehrlicherweise können sich auch nicht alles leisten, und Klimaschutz muss sozial gerecht sein, und genau damit treten wir ja auch immer an, und es ist schade, dass das mit der FDP leider wie so ein paar andere Projekte halt nicht mehr machbar waren. Ne?
Ja.
Ich würde vielleicht noch ein paar Sachen ergänzen, gerade in Richtung Klimaanpassung, weil das damit rein spielt und trotzdem irgendwie immer so ein bisschen ausgeklammert wird. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur über Klimaschutz, sondern gleichzeitig über Klimaanpassung sprechen, weil die Erde ist schon erwärmt.
Das stimmt.
Und wir haben ja momentan schon Klimafolgeschäden in Millionenhöhe. Wir hatten es ja jetzt auch wieder in Valencia im letzten Jahr, wo man einfach sieht, okay, wir müssen unsere Städte, wir müssen unsere Flächen anpassen an das, was sowieso schon kommt, und gleichzeitig müssen wir natürlich dafür kämpfen, dass nicht es noch schlimmer wird. Und bei der Klimaanpassung ist es, glaube ich, wichtig, dass wir im Baurecht noch konkretisieren, dass Klimaschutz stärker auch für die Kommunen ins Gewicht genommen wird. Das sehe ich auch auf der Arbeit tatsächlich immer wieder. Ich bin ja in Rheinland-Pfalz dann viel unterwegs und schaue mir Klimafolgeschäden an und sehe immer wieder, dass viele Flächen vielleicht nicht so bebaut werden sollten, wie sie momentan bebaut sind. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor, wo wir wirklich noch Wert drauf legen müssen, dass das in den nächsten Jahren kommt. Weil wir hatten natürlich die Katastrophe im Ahrtal, wo viele Menschen gestorben sind. Und gleichzeitig hatten wir an vielen anderen Orten auch bisher Glück, dass noch nicht so viel passiert ist. Und das wird in den nächsten Jahren anders.
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Klimaanpassung wird in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Du sagst es, die Menschen merken, glaube ich, auch, dass wir natürlich alles tun und um jedes Zehntel Grad Erwärmung kämpfen, aber die Auswirkungen der Klimakrise jetzt schon im Alltag deutlich spürbar sind bei Extremwetterereignissen, aber auch Hitze- und Dürreperioden, und deswegen machen sich ja alle Kommunen auch aktuell auf den Weg und schauen, wie können wir uns anpassen, sei es über mehr, sag ich jetzt mal, Wasser in den Kommunen, also über, sag ich jetzt mal, nicht nur Trinkwasserbrunnen oder andere Abkühlungsmöglichkeiten.
Auch Renaturierung von Gewässern auch zum Beispiel.
Genau, Renaturierung von Gewässern, dass man Gewässern mehr Freiraum gibt, dass sie sich auch entsprechend ausbreiten können bei Starkregenereignissen und wir nicht diese eingedämmten oder einbetonierten Sturzbäche haben. Aber natürlich auch das ganze Thema Begrünung, schattenspendende Bäume, Dach- und Fassadenbegrünung und das ganze Thema Schwammstadt werden dann immens an Bedeutung gewinnen. Und aber natürlich auch gerade da zu schauen, da gibt es jetzt auch vom Kompetenzzentrum für Klimafolgenanpassung Karten für die Kommunen, wo dargelegt wird, wo leben denn die Menschen, die besonders betroffen sind und die vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben, sich anzupassen, weil sie auch vielleicht gar keinen Garten oder gar keinen Balkon haben, weil sie sich das gar nicht leisten können, und wo leben die besonders vulnerablen Gruppen und wo treten im Sommer besonders die Hitzeinseln auf. Und diese Karten und Daten mal übereinander zu legen, zeigt es auch den Kommunen, dass es dann eben Hotspots gibt, auf die man besonders achten muss. Mhm.
Nochmal, um auf das Klimaschutzgesetz zurückzukommen, unter anderem, es soll ab 2030 nur noch Strom aus erneuerbaren Energien fließen, eben vor allem Wind- und Solarkraft. Jetzt befinden wir uns ja im Wahlkampf und diverse konservative Parteien, auch bei uns im Stadtrat, proklamieren ja, dass wir Atomkraft benötigen.
Im Landtag macht das eigentlich nur noch die AfD.
Ja, das können wir ja mal weitergeben.
Das macht die FDP im Stadtrat leider auch noch.
Genau. Wollt ihr hier vielleicht mal aufklären? Ist anscheinend immer noch nötig.
Ja, also ich kann wirklich aufklären, weil wir hatten ja letzte Woche gerade die Haushaltsdebatte im Landtag, und die AfD hat dann auch wieder gefordert, ein Abbaumoratorium für Atomkraftwerke. Und da habe ich mir gedacht, ja, wollt ihr jetzt Mülheim-Kärlich wieder aufbauen? Weil das ist ja schon abgebaut.
Ja, das wurde bei uns auch im Stadtrat.
Und ich denke mir auch immer, ja, so, wenn ihr das wirklich fordert, dann sollt ihr auch so ehrlich sein und dann auch sagen, wo der Atommüll hier in Rheinland-Pfalz gelagert werden soll. Also, das sagen sie ja nicht. Sie sagen immer nur, dass alles andere wäre erneuerbare und Klimaschutz wäre teuer und Atomkraft wäre richtig billig und dann wird wieder alles ganz günstig und die Menschen können sich viel mehr leisten mit dem Atomstrom. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Der Atomstrom wurde ja massiv subventioniert durch öffentliche Zuschüsse. Allein schon, dass die Kraftwerke gar nicht versichert waren und versichert sein mussten,
nur in so geringem Maße, dass das niemals irgendwie einen Schaden abdecken würde.
Ja, weil also, eine Versicherung hätte ja niemand zahlen können, ehrlicherweise, privatwirtschaftlich.
Ja, ich habe mir eben extra nochmal die Zahl von Fukushima rausgesucht und das waren fast 180 Milliarden Euro und das kann keine Versicherung bezahlen. Ne? Und das ist, und in Japan, die haben das ja danach auch gesagt und haben gesagt, das ist eigentlich ein Risiko, ein Existenzrisiko für Staaten.
Ja, klar.
Also, weil auch Staaten das ja nicht einfach bezahlen können. Ne? Also 180 Milliarden Euro, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt dieses Sonderpaket für die Bundeswehr mit 100 Milliarden über Jahre. Ne? Also das ist so unfassbar viel Geld, was man braucht. Und plus natürlich dieser Schaden, der natürlich bei den Menschen und der gesundheitliche Schaden, der mal bei einer Katastrophe eintritt. Ne?
Das ist krass. Die AfD proklamiert das halt immer, aber wir sehen ja auch weltweit, alle Länder, die noch Atomkraftwerke bauen, die Dinger werden immer teurer und teurer und brauchen Jahrzehnte, bis sie fertig sind. Das heißt, das löst ja auch das Problem jetzt nicht. Also wenn du jetzt anfängst, ein Atomkraftwerk zu planen, dann steht es vielleicht in 20, 25 Jahren. Und die Endlagerproblematik ist ja auch noch nicht geklärt. Also niemand weiß ja ernsthaft, wo der Jahrhunderte bis Jahrtausend strahlende Müll gelagert werden soll in Deutschland. Es ist ja immer der Ministerpräsident da aus Bayern, der sich jetzt neuerdings ja auch immer einen Bart wachsen lässt, der fährt jetzt ja überall in Europa um und will angeblich Atomstrom einkaufen, aber weigert sich ja bis immer noch, dass Bayern irgendwo bei der Endlagersuche in Deutschland berücksichtigt wird, weil er ja in Bayern keinen Atommüll haben will. Und diese Bigotterie, die muss man ja auch mal aufdecken und sagen, wer das will, der muss auch wirklich bereit sein, überhaupt immer über Endlager bei sich zu sprechen und nachzudenken. Und es ist aber auch unfassbar teuer. So, und alle Betreiber, die ja mal ein Atomkraftwerk betrieben haben oder sie jetzt zurückbauen, sagen ja auch, das Ding ist durch. Da wird kannst du nicht mehr machen. Kannst du nicht mehr jetzt einfach wieder zurück, kannst du nicht den Rückbau wieder rückabwickeln und dann die Dinger wieder in Betrieb nehmen.
Und da besteht ja, soweit ich weiß, auch Konsens.
Ja.
In verschiedenen Branchen.
Das ist eine Scheindebatte.
Ist das nicht mehr.
Bei allen besteht Konsens, außer bei denen, die populistisch irgendwas aufgreifen wollen, glaube ich. Also ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand bereit erklären würde, nochmal ein Atomkraftwerk zu bauen in Deutschland. Ne? Und dann, wie gesagt, würde uns das eh nicht helfen jetzt, weil die wir jetzt haben, die können wir nicht mehr benutzen. Die haben ja auch eine bestimmte Dauer, wie man die nur nutzen darf. Ne? Und die sind fertig genutzt. Und das heißt, dieses von, wir können ja einfach die weiter benutzen, das funktioniert nicht. Und jetzt eins zu bauen dafür, dass wir in 20 Jahren oder 25 Jahren vielleicht was davon haben, wenn wir auch jetzt halt in Erneuerbare investieren können, die ja auch viel günstiger sind und man nicht krank davon wird und man nicht die Gefahr hat, dass da irgendwie wirklich mal eine Katastrophe passiert, ne? Ist das, glaube ich, einfach eine dumme Lösung.
Also. Aber Windräder sehen doch nicht schön aus in der.
Ja, ich weiß auch nicht, wer das schon mal.
Die sind wirklich schön.
Ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn man die nicht schön findet, ja, es hat sich aber auch noch nie jemand darüber beschwert, dass der Kohleabbau nicht schön ist.
Ja,
ne? Also entschuldige, aber das ist
so ein Atomkraftwerk ist jetzt auch nicht das ästhetisch Schönste.
Genau, also irgendwie darüber wird sich dann nicht beschwert, aber ein Windrad finden die Leute nicht schön. Also das finde ich dann echt einfach Quatsch, ne?
Ja, also das ist das eine und das andere ist ja auch, selbst wenn man sie nicht schön findet, dann kann man sie ja einfach nach 20, 30 Jahren wieder abbauen. So, das ist ja, dann hat man da ja keinen Eingriff in die Landschaft. Die stehen, das sieht ja danach dann alles wieder aus wie davor. Aber wenn ich mir mal anschaue, wie der Tagebau im Rheinischen Revier oder in der Lausitz aussieht, nach jahrzehntelangem Abbau, und welche Auswirkungen das dort auch auf das Grundwasser und die Gewässer in der Umgebung hat, das ist ja mal was ganz anderes. Also wenn man sagt, irgendwie die Windräder sind so hässlich, aber sich dann nicht mal anschaut oder sagt, wie so ein Tagebau aussieht, wo Braunkohle abgebaggert wird, das ist ja was ganz anderes. Außerdem finde ich Windräder wirklich schön, weil wenn die sich drehen, dann sehe ich immer bei jeder Umdrehung, jetzt haben wir wieder mehr Ökostrom im Netz, jetzt haben die Kommunen mehr Einnahmen vor Ort, die profitieren ja auch voll davon und wir leisten natürlich einen Beitrag zum Klimaschutz.
Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es funktioniert ja. Also es ist ja nicht, wir hatten keine Blackouts, was ja immer noch gerne proklamiert wird.
Und auch Frankreich, die ja komplett auf Atomkraft setzen, die kaufen bei uns Strom ein, weil die Wasserknappheit im Sommer haben und sowas. Ne? Also das, man sieht ja, das funktioniert nicht, darauf zu setzen. Ne?
Nee, das stimmt. Also wie gesagt, im Hitzesommer, man braucht das Kühlwasser aus dem Fluss. Und wenn die Flüsse zu warm sind, können sie nicht kühlen. Oder wenn sie viel zu wenig Wasser führen, können sie auch nicht kühlen. Und dann musst du die Kraftwerke drosseln. Und das ist ja oft so, dass die Franzosen dann im Sommer, wenn die Kraftwerke wieder mal gedrosselt werden müssen, dann brauchen die den Solarstrom aus Rheinland-Pfalz.
Das war ja, glaube ich, auch nochmal vor ein paar Tagen, vor einer Woche, eine relativ große Story. Angeblich Robert Habeck hat in Frankreich gebettelt um unseren Strom. Und es war genau andersrum, aus den gerade genannten Gründen. Ne?
Genau.
Das Thema Energie, wie man sieht, generell polarisiert, auch gerade, glaube ich, im wirtschaftlichen Zusammenhang, ja sehr, sehr viele Menschen. Genauso wie der Punkt soziale Gerechtigkeit hatten wir eben auch schon mal angesprochen. Wie hängen denn diese Punkte nochmal genau zusammen und warum sind da grüne Lösungen eigentlich der richtige Ansatz?
Also ich glaube, man muss eine Sache voranstellen und einfach so die Wissenschaft anerkennen. Und zwar Klimaschutz ist günstiger als Klimakatastrophe, so als wirtschaftlicher Faktor, ne? Weil das ja auch manche so nicht ganz so sehen. Aber die Klimafolgekosten sind jetzt schon extrem hoch. Und jetzt schon ist man oft an die Grenzen gekommen, auch wenn man halt Katastrophen wie im Ahrtal oder sowas sieht. Aber es gibt natürlich auch im Kleinen immer mal kleine Katastrophen, die extrem teuer sind, die sich Privatleute nicht mehr leisten können und die sich der Staat auch auf Dauer nicht leisten kann. Das heißt, es ist günstiger, wir investieren jetzt, als dass wir sagen, ach ja, mein Gott, jetzt pusten wir nochmal alles raus und dann haben wir in 20, 30 Jahren nochmal viel, viel mehr Schäden, als wir das jetzt sowieso schon haben. Und dann muss man aber natürlich gucken, okay, wie ist es irgendwie gerecht, ne? Weil Fabian hat es ja auch eben schon mal angesprochen, sehr, sehr viele wohlhabende Menschen sind eigentlich diejenigen, die sehr, sehr viel zum Klimawandel beitragen. Und dann ist es natürlich auch gerechter, wenn das mehr auf den Schultern liegt, als auf denen, die sich sowieso schon wenig leisten können. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir Dinge wie das Klimageld haben, wo wir Menschen was zurückgeben. Genau, also es muss natürlich gerecht bleiben, aber trotzdem diese Prämisse Klimaschutz ist die günstigste Option, die wir haben. Ne? Also das ist wirklich das Absurde, wenn man manchmal die Debatten anguckt, finde ich.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Menschen, die nicht so viel haben, die meistens unter den Auswirkungen der Klimakrise am meisten leiden. Ja. Also wer wohnt denn in den Vierteln, wo es im Sommer besonders heiß wird? Wer kann sich denn keinen eigenen Garten oder einen eigenen Balkon leisten und oder mal eben irgendwo
oder eine Klimaanlage
oder wer wohnt denn dann oft in den Gebäuden, die wirklich besonders sich aufheizen oder in den Vierteln, wo es wirklich heiß wird im Sommer, aber das sind ja meistens dann die sich eben nicht das große Haus im Grün leisten können, wofür wir eh viel zu wenig Platz in den Städten haben. Und deswegen Und deswegen ist es ganz klar, dass man da immer darauf achten muss oder sagen muss, dass diejenigen, die sich einfach nicht aus den Auswirkungen der Klimakrise rauskaufen können, in Anführungszeichen, dass wir die auch da mitnehmen und unterstützen müssen. Und wie Kim schon gesagt hat, kein Klimaschutz ist einfach viel teurer, als Klimaschutz zu machen. Und das muss man den Leuten auch immer sagen. Denn die Auswirkungen der Klimakrise, die wir jetzt im Alltag sehen, Starkregen, Dürre, Hitze, Trockenheit, aber auch die krassen Überschwemmungen, die sind ja nur die ersten Anzeichen so von den Auswirkungen. Und es können die Wetterextreme werden, je mehr sich der Planet aufheizt, ja immer größer.
Und auch jetzt, wenn man zum Beispiel Preise anguckt, ne? Ich hatte jetzt die Tage nochmal so eine kleine Reportage über Olivenöl.
Ja, warum ist das Olivenöl genau, so teuer? Weil die einfach krasse Ernteausfälle aufgrund von Klimakrise haben bei den Olivenplantagen und deswegen steigen die Preise.
Und das ist halt in vielen Bereichen so und das trifft ja auch gerade ärmere Menschen nochmal mehr, weil die sich dann halt das nicht mehr leisten können. Während andere dann halt weniger sparen, können sich ärmere Menschen dann halt das Olivenöl nicht mehr leisten. Und das ist halt ungerecht, ne? Und deswegen muss man schon sehr, sehr stark einfach gucken, dass man die Menschen nicht zurücklässt in dieser Lage.
Und das war ja auch, finde ich zumindest, immer eine sehr große Stärke der Grünen, diese Punkte zusammenzudenken. Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, also dass das keine getrennten Felder voneinander sind, sondern dass die sehr stark ineinander, ja, miteinander daherkommen und sich bedingen eigentlich. Ne?
Ja, genau. Also man muss ja auch sagen, dass Deutschland ist ja auch ein Exportland. Das heißt, wir exportieren ganz viele Wirtschaftsgüter, Rheinland-Pfalz auch. Wir haben eine Exportquote von 60%, über 60% in Rheinland-Pfalz. Und das heißt, unser Geschäftsmodell von heute oder von gestern, besser gesagt, in Anführungszeichen mit billigem russischem Gas, Autos und Maschinen zu produzieren, in die Welt zu verkaufen und dann noch die Amerikaner sich um Sicherheit und Verteidigung kümmern zu lassen.
Funktioniert nicht mehr.
Und das heißt, das Geschäftsmodell von heute und morgen muss es sein, auch mit deutscher Ingenieurskunst, grüne Technologien, Klimatechnologien zu entwickeln und zu zeigen, dass man eben Wohlstand und Treibhausgasemissionen und Wohlstand und, sag ich mal, Klimazerstörung voneinander entkoppeln kann und mit grünen Technologien eben auch schwarze Zahlen schreiben kann. So hat es mal ein Grüner früher gesagt. Und deswegen muss das unser Geschäftsmodell von heute und morgen sein. Und deswegen brauchen wir auch diese Transformation hin zur Elektromobilität, erneuerbaren Energien und weiteren anderen Technologien. Und diese dann in die Welt zu verkaufen und zu zeigen, wir können das, ist unsere Herausforderung. Und nur damit schaffen wir auch, glaube ich, nachhaltige Jobs wieder.
Vielleicht um dieses Thema Wandel einmal weiter zu treiben, würde ich auch sagen, Gründungen zählen, sind ja auch ein großer Punkt nochmal in Rheinland-Pfalz und auch bei uns in Koblenz tatsächlich.
Ja.
2022 waren laut Zahlen des deutschen Startup-Monitors die Grünen mit Abstand beliebteste Partei bei UnternehmensgründerInnen. Der Anteil an GründerInnen, die Grünen wählen würden, lag damals bei 50,8%.
Fast schon absolute Mehrheit.
Genau.
Wir nehmen nur noch die GründerInnen.
Genau. und zwar, Fabian, bei diesen ja auch Gründungen ist ja auch ein Schwerpunktthema bei dir. Und Kim, hier in Koblenz haben wir ja auch eine Startup-Szene, die wir weiterhin fördern wollen. Warum passen also Startups und unsere grünen Ideen so gut zusammen?
Ich glaube, das ist im Grunde auch das, was Fabian eben auch beschrieben hat, ne? Die Zukunft von morgen sieht anders aus und Startups sind natürlich auch noch sehr, sehr flexibel und auch flexibler als jetzt andere Unternehmen wie halt die Automobilindustrie. Ne, und das ist ja auch was Robert Habeck zum Beispiel die ganze Zeit gesagt hat. Die Automobilindustrie hat momentan nicht Probleme, weil sie zu schnell in Klimaschutz oder in E-Autos reingegangen ist, sondern zu langsam reingegangen ist.
Und vor allem auch mit der falschen Herangehensweise. Die Herangehensweise von der Automobilindustrie war ja, Elektromobilität in den teuren Klassen einzuführen, und dann sukzessive in die mittlere Mittelklasse und in die niedrige Preisklasse einzuführen. weil sie gedacht haben oder weil man denkt, ja, wenn jetzt das Luxusauto, was 80.000 Euro kostet, in Anführungszeichen, wenn das dann 90 oder 95.000 kostet, dann kaufen die Leute das auch noch und dann können die über die Elektromobilität mehr lernen und mehr Produkte entwickeln und dann kommt das sukzessive in die Mittelklasse und in die niedrige Preisklasse. Aber wir haben jetzt ja immer noch kein, sag ich mal, in Anführungszeichen, Volks-E-Mobil, was, sag ich mir mal, 20.000 oder 15.000 Euro kostet, das Nötigste kann und eine akzeptable Reichweite hat. Und dahin müssen wir einfach kommen und die Chinesen und andere drohen uns da wirklich zu überholen damit.
Und nochmal zurück auf die Startups auch. Ich glaube, dass bei denen eben dieses ältere Bild oftmals noch nicht da ist, weil die ja noch nicht Generationen an beispielsweise jetzt wieder Autos genauso hergestellt haben, wie sie es schon immer gemacht haben, sondern eben oftmals auch flexibler sind und auch auf Veränderungen drängen, ne? Die ja auch für ihren Erfolg Veränderungen in der Politik zum Beispiel brauchen. Oftmals ja auch, wenn man jetzt irgendwie in grüne Startups oder sowas geht, dann ist das denen ja auch sehr, sehr wichtig, dass die Politik da mehr hintersteht und auch Verlässlichkeit in dem Bereich zeigt. Genau. Und nicht wie zum Beispiel, dass man irgendwie die Solarbetriebe aus Deutschland verdrängt, weil man da nicht mehr richtig hintersteht als Politik. Ne? Also man muss in den Bereichen eben ja in die Zukunft schauen. Und ich glaube, dass viele Startups erkannt haben, mit manchen geht's wieder rückwärts und mit uns geht's nach vorne.
Ich glaube auch, dass viele, die ein Unternehmen gründen, einen Impact machen wollen. Das heißt, sie wollen mit ihrem Unternehmen auch einen Beitrag leisten, einfach für eine nachhaltige Zukunft. Und diese Einstellung schon mitzubringen und sagen, ich will bestimmte Herausforderungen anders angehen, ich will einen Beitrag zur Energiewende leisten, ich will einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten oder auch mit Digitalisierung bestimmte Dinge einfach anders denken und herangehen, dass das einfach schon so ein Mindset ist, was auch mit ein grünes Mindset ist oder was auch irgendwie in unserer Politik sich widerspiegelt, weil wir ja auch schauen, was sind die Herausforderungen der Zukunft und was müssen wir auch ein bisschen umstellen, um den Herausforderungen zu begegnen. Und das teilen wir, glaube ich, auch mit vielen Gründerinnen und Gründern. Und deswegen haben wir da auch so eine große Unterstützung.
Ich glaube auch, also insgesamt glaube ich, wir teilen das mit vielen Unternehmen.
Ja, viele Unternehmen sind schon weiter als ein größerer Teil der konservativen Politik.
Ja, genau. Also das ist das halt, ne? Also Unternehmen sind ja eigentlich darauf angewiesen, dass die Politik jetzt vorangeht, weil sie eben diese Planungssicherheit brauchen und wollen ja zum Beispiel, also wie oft hat die Automobilindustrie gefordert, bitte Verbrenner aus, so, ne? Jetzt gibt mal irgendwie den Schuss, dass wir wissen, in welche Richtung wir gehen können. Und dann haben sich Konservative immer dahingestellt und machen sie ja immer noch, ne? Und sagen, ja, brauchen wir nicht.
Ja.
Könnt ihr denn vielleicht nochmal quasi, jetzt gehen wir mal auf die Kehrseite quasi so zurück, erläutern, warum das Leugnen von Klimakrise, was ja tatsächlich noch sehr häufig passiert, und das Verschließen vor Klimaschutzmaßnahmen und der Energiewende nicht nur eine Gefährdung für den Wirtschaftsstandort Deutschland oder auch Rheinland-Pfalz ist, sondern auch demokratiegefährdend.
Aus vielen Gründen. Also wie du sagst, eigentlich unter den demokratischen Parteien per se gibt es diesen Konsens, es gibt den Klimawandel und wir müssen was dagegen machen. Also egal in welche Partei man jetzt von den Demokratischen guckt, haben sich alle auf diesen wissenschaftlichen Konsens quasi auch geeinigt. Und dann gibt es eine Partei, nämlich die AfD, die nicht demokratisch ist und sagt, Klimawandel gibt's alles nicht und wir brauchen da auch gar nichts mehr zu investieren. Wir machen alles genauso weiter wie irgendwie in den 80ern. Und ich glaube, das zeigt sich nicht nur in Deutschland, sondern das hat sich in Europa zeigt sich, dass das zeigt sich auch tatsächlich bei Trump, dass dieser Populismus auch sehr, sehr viel damit zu tun hat, gegen Klimamaßnahmen zu sein und für eine Öllobby zu sein. Und das ist natürlich per se demokratiegefährdend und es ist auch per se demokratiegefährdend, Wissenschaft nicht anzuerkennen. Ne? Also das ist ja, das sind Fakten. Und dann stellen sich Menschen dahin und sagen, nein, das stimmt nicht. Und das ist ja schon mal per se demokratiegefährdend, ne? Also per se zu sagen, nee, wir haben hier alternative Fakten, die sich irgendjemand aus dem Hut gezaubert hat und der hat gesagt, das stimmt nicht. So kann man halt keine demokratischen Prozesse führen, wenn man niemals irgendwie wissenschaftlichen Konsens anerkennen will.
Ja, also das ist ja in meinen Augen auch eine der Voraussetzungen für, sag ich mal, demokratische Diskurse. Man kann immer unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn es jetzt darum geht, Fakten zu leugnen, einfach was ein Fakt ist und man auf dieser Basis dann gar keine Debatte mehr führen kann, dann schadet es natürlich der Demokratie total, weil Voraussetzung ist ja schon, dass man sich über wissenschaftliche Fakten irgendwie so im Klaren ist. So, und dass das auch, sag ich mal, der Grundboden einer Debatte ist. Aber wenn das gar nicht der Fall ist, dann werden natürlich auch die Maßnahmen, die getroffen werden oder die vorgeschlagen werden, um wie zum Beispiel der Klimakrise zu begegnen, aber auch anderen Themen, dann werden die natürlich auch völlig negiert. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Demokratie, weil dann auch einfach Wahrheit und Unwahrheit einfach komplett verdreht werden. So, ne? Und dann auch diese ganzen, sag ich mal, diese Parallelgesellschaften, die dann über die sozialen Netzwerke existieren, auch natürlich total befeuert werden.
Vielleicht nochmal zurück quasi, warum der Leugnen von der Klimakrise auch für die Wirtschaft tatsächlich einfach schlecht ist, auch für den Standort Koblenz, aber vor allem Rheinland-Pfalz, dass es gefährdend tatsächlich ist.
Naja, also weil ich einfach auch der Meinung bin, dass die Technologien, mit denen wir die Klimakrise bekämpfen, auch die Technologien sind, mit denen man in der Gegenwart und auch in der Zukunft wirtschaftlich Erfolg haben wird. Und Unternehmen, die quasi jetzt denken, oder Unternehmerinnen, die jetzt auch denken, ich muss mich da gar nicht umstellen, es kann alles so bleiben, wie es ist, weil Klimakrise gibt es nicht und deswegen brauchen wir auch gar keinen Klimaschutz und deswegen muss ich mich auch als Unternehmen irgendwie gar nicht wandeln oder dem Ganzen annehmen und schauen, wie kann ich mein ganzes Unternehmen denn klimafreundlich aufstellen. Die werden irgendwann aufwachen und merken, oh, ich habe hier viele Trends und viele wirtschaftlichen Dynamiken total verschlafen. Und nicht irgendwann, sondern es wird ziemlich schnell gehen, glaube ich.
Ja. Dann würde ich sagen, wir blicken noch mal kurz in das Jahr 2025. Was sind denn da noch so Punkte, die euch jetzt spontan einfallen oder generell, die ihr anteasern wollt? Was sind da Projekte oder Gesetze oder Vorhaben, die anstehen, über die ihr schon mal kurz reden möchtet? Könnt vielleicht auch.
Also ich glaube, jetzt so auf Bundesebene, naja, das werden wir sehen.
Bundestagswahl.
Also genau, es wird ja im Februar dann die Wahl geben und ich hoffe, dass wir noch viele Gesetze von Schwarz-Grün bis dahin durchbekommen. Also ganz, ganz wichtig persönlich wäre für mich noch…
Rot-Grün meinst du?
Rot-Grün.
Ach, Rot-Grün. Was habe ich denn gesagt?
Schwarz-Grün.
Oh. Entschuldigung.
Fehler.
Nein, von Rot-Grün noch durchbekommen, ganz wichtig. Ich habe an die Union gedacht in der Opposition, die natürlich zustimmen muss. Und mir wäre es ein großes Anliegen, dass das Gewalthilfegesetz noch durchgeht in dieser Legislatur. Ich hoffe, dass man sich da mit der Union einigen kann und dass es da nochmal einen Schritt quasi in die richtige Richtung geht, weil danach wird es ja erstmal Koalitionsverhandlungen geben und dann werden wir erst im Sommer irgendwie eine Regierung oder Frühsommer halt eine Regierung haben. Und ja, deswegen, das wird jetzt alles noch ein bisschen dauern und ich glaube, dann weiß man auch erst so richtig, wo geht's hin auf Bundesebene und ja, schauen wir mal.
Ja, also für mich und für alle steht jetzt sicher mal erstmal die Weihnachtspause an, aber dann im neuen Jahr natürlich der Wahlkampf bis Ende Februar und im Landtag. Wir sind mit dem Klimaschutzgesetz gestartet, das wird das große Projekt auch für 2025, aber es sind noch viele weitere Dinge, die wir bei uns in der Pipeline haben, die auch noch vor der Landtagswahl 2026 dann verabschiedet werden wollen und sollen, da freue ich mich auch schon und dann kann ich ja irgendwann wieder berichten, was wir dann bis dahin auf den Weg gebracht haben, aber Wärmewende bringen wir weiter voran, wir wollen noch die Menschen mehr finanziell an der Energiewende auch beteiligen oder die Kommunen. Das Klimaschutzgesetz steht an, wie gesagt. Und auch die Vorbereitung natürlich für die Landtagswahl 26, weil wir ja irgendwann im Herbst 25 auch ein Programm verabschieden werden dafür.
Das heißt, das Jahr 25 wird auch nicht unspannend.
Auf allen Ebenen. Überhaupt nicht. Ne? Also ich hatte mir auch nochmal aufgeschrieben dazu, ja, Wahlkampf jetzt Bundestagswahl. Dann haben wir im September OB-Wahlen in Koblenz. Dann geht es halt wieder Richtung Landtagswahl auch. Also total spannendes Jahr wieder.
Keine Pause von Wahlkämpfen. Es geht immer weiter.
Ja.
Danach haben wir eine kleine Pause nach dem Jahr, glaube ich. Also nach 26, nach der Landtagswahl.
Alles klar. Ich würde sagen, das war jetzt ein guter Abschluss für das Thema. Fabian, dir vielen Dank, dass du bei uns warst. Kim, du wohnst ja schon hier, von daher.
Sehr gerne.
Und genau, wir freuen uns auf ein nächstes Mal und vielen Dank und auf Wiedersehen.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Sehr gerne. Dankeschön. Ciao.